Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte.
Meine Gesprächspartnerin in dieser Episode ist Tierärztin und sie steckt gerade auch noch zusätzlich in einer Ausbildung zum MBA und ist bereits ein Profi bezüglich Personalmanagement und auch der kaufmännischen Seite, die oft nicht ganz so beliebt ist, einer Tierarztpraxis bzw. einer Tierklinik. Sie betreut inzwischen 6 Kliniken in Süddeutschland, die zur Anikura-Kette gehören. Und für mich ist natürlich eine besonders interessante Gesprächspartnerin. Ihr wisst ja, mein Herz für die Führung und halt viele weitere, die menschlichen Aspekte rund um die Tiermedizin schlägt. Und deswegen freue ich mich auf ein sehr spannendes Gespräch und begrüße ganz herzlich bei mir Frau Dr. Kim Heintl.
Ja, hallo zusammen. Hallo Ellen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr und auch ich freue mich auf unser Gesprächsthema, da es doch auch mir sehr am Herzen liegt über die Tiermedizin und alles, was da so im Prinzip noch drumherum dazugehört, zu sprechen. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Ja, super. Dann starten wir einfach mal direkt. Du hast vor kurzem die Betreuung vom Kleintierzentrum Reutlingen und gleichzeitig auch die Interimsführung übernommen und dazu betreust du auch noch weitere 6 Kliniken in Süddeutschland. Das klingt nach ziemlich vielen Menschen und nach ziemlich vielen Aufgaben, Diskussionen und auch Zeit im Auto. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das Zeitmanagement da eine große Rolle spielen wird. Magst du da vielleicht mal so einen typischen Tages- oder Wochenablauf mit uns teilen, sofern das bereits möglich ist? Hier ist ja gerade erst eine neue Aufgabe. Und vielleicht auch so spezielle Einsichten oder Erfahrungen mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Ja, es klingt nach ziemlich viel auch unkoordinierter Arbeit manchmal. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Tierarzt in mir noch so ein bisschen braucht, weil auch die Tiermedizin ja selten irgendwo planbar ist. Und es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es gibt eigentlich keine klassische Woche. Es gibt keinen klassischen Tagesablauf. Das macht es, glaube ich, auch so unglaublich spannend. Und ja, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist gerade, bin ich auch in so einer Übergangsphase. Ich bin ja nun schon sehr lange bei Anikura, bereits im, ja jetzt schon 6. Jahr. Und da habe ich natürlich schon sehr viel mitbekommen. Deswegen ist auch so neue Aufgaben zu übernehmen immer wieder spannend und toll. Und ja, vielleicht so ein bisschen, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, was macht man schlussendlich an einem Tag? Ja, man, wenn man mal nicht im Homeoffice sitzt und wir dürfen ja Gott sei Dank auch wieder ein bisschen raus, dann ist man in der Klinik und man ist in den Abläufen der Klinik mit drin. Es ist halt nicht das, was man sich unter dem klassischen Tierarztdasein vorstellt, sondern es ist wirklich, eigentlich kann man sagen, im Büro der Tierklinik. Und da passiert extrem viel. Ich glaube, das ist das, worauf wir jetzt auch ein bisschen eingehen werden. Und ja, es reicht von dem Personalgespräch, von einem kleinen Problem, was irgendwie gerade teamintern aufgekommen ist, bis hin zu, oh Gott, heute tut das MRT irgendwie gar nicht, wir müssen schnell den Techniker anrufen, bis hin zu, ja, was machen wir eigentlich in den nächsten 1-2 Jahren zum Beispiel? Also das ist wirklich so eine Bandbreite, die sich nicht immer in den ganzen Tag natürlich packen lässt, was dazu führt, dass man eben sehr umfangreich da ist, ja.
Das klingt nach einem sehr flexiblen Job. Also sowohl, meine, die Bürotätigkeiten in der Tierklinik, da weiß ich, dass viele Tierärztinnen da eigentlich gar nicht so viel Lust zu haben. Das wird dann noch nebenbei gemacht, möglichst schnell, weil man doch genug zu tun hat, dass kurativ die Zeit schon grundsätzlich gut genutzt wird. Ich glaube, das Spannende, also das stelle ich mir besonders spannend vor, ich mag halt gerne auch diese Abwechslung, dass man die täglichen Aufgaben mit dabei hat. Du hast gerade das MRT, das nicht funktioniert, erwähnt, aber halt auch diese Planung so in die Zukunft gerichtet hast. Das heißt, man arbeitet eigentlich vielleicht in 3 verschiedenen Zeitebenen. Man schaut sich immer noch die Vergangenheit an, weil aus der Vergangenheit möchte man ja lernen. Man schaut sich die Gegenwart an, die muss irgendwie gestemmt werden, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert und wenn vielleicht jemand krank wird oder wenn plötzlich Covid-19 daherkommt und man andere Maßnahmen ergreifen muss. Und man muss aber auch schauen, dass man die Jahres- und Zweijahresplanung hat und natürlich auch diesen grundsätzlichen Prozess der Verbesserung am Laufen hält. Wie siehst du das? Wo ist denn dein Hauptanteil? Eher Vergangenheit, Gegenwart oder ist das schon in die Zukunft gerichtet?
Auch hier muss ich sagen, gibt es nicht diese eine klare Antwort. Ich denke, wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Wir müssen uns wirklich gut anschauen. Wir müssen in der Gegenwart agieren und müssen für die Zukunft gut planen. Und es ist viel übergreifend möglich. Also es sind wirklich Dinge, wo man wirklich sagen kann, ja, das sind Dinge, die kann man eben ausrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir haben einen Standort und der möchte sich hinsichtlich einer Spezialisierung entwickeln, weil ich jetzt einen Kollegen habe, der sich dahin entwickeln möchte oder beziehungsweise den wir eingestellt haben, dass er dieses Fachgebiet ausbaut. Dann sind natürlich gewisse Dinge klar strukturiert, was passieren muss. Gegebenenfalls Geräte, die angeschafft werden müssen, Kapazitäten für den Kollegen, ein Marketing für den Kollegen, dass man wirklich sagen kann, hey, wir haben diese neue spezialisierte Kraft bei uns im Team an die Überweiser, an die Kunden. Das sind Dinge, die natürlich sehr planbar sind. Wenn wir jetzt aber, und da komme ich auch auf das Personalthema wieder zu, plötzlich realisieren, es kann sein, man kommt wirklich den einen Morgen rein, man hat jemand schwanger, freut sich natürlich für die Kollegin, dass sie schwanger ist, aber man weiß auch, ab heute ist sie nicht mehr da. Man hat eine andere Kollegin, die auch vielleicht auch aufgrund dieser Entscheidung oder nicht dieser Entscheidung, aufgrund dieser Tatsache und eben anderen persönlichen Dingen auch schon länger damit gehadert hat, dass vielleicht der Klinikdienst nicht mehr das ist. Die sagt dann auch, boah, nee, also jetzt, wenn die auch nicht mehr da ist, dann kann ich auch nicht mehr. Und ich stehe in meiner plötzlichen Gegenwart da und realisiere, mein Team muss ich komplett umstrukturieren, weil ich einfach die Kräfte nicht mehr habe. Das ist dann das, wo man wirklich sagt, hey, hier gibt es keine Musterlösung. Hier muss ich ganz aktuell reagieren. Da hilft mir auch nichts, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, weil, wie gesagt, es ist auf diesen einen Standort wirklich individuell anpassbar. Das sind dann so diese persönlichen und menschlichen Aspekte, die man wirklich ganz individuell und in dem Hier und Jetzt entscheiden und planen muss.
Ja, da denke ich, gerade das Hier und Jetzt ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich finde das ja gerade spannend. Es wird ja immer wieder auch ein bisschen diskutiert darüber, Ketten pro und contra. Ich habe da auch schon mit einigen anderen Kollegen in Podcasts diskutiert darüber, jetzt mit dem Roland Börner oder mit dem Andreas Herzog oder dem Tim Kasten. Und es ist immer wieder darauf zurückgeführt worden, ja, es gibt dann Unterschiede, aber für mich klingt es immer danach, einer der Unterschiede ist ja auch, dass man im Team noch anders arbeitet, weil du kommst jetzt zu den unterschiedlichen Teams eigentlich von außen dazu, bist aber trotzdem ein Teammitglied, weil du hast die Betreuung dieser Praxen oder Kliniken. Und da gibt es ja trotzdem noch eine Praxisleitung, die vor Ort ist. Wie jetzt in der Situation, also einer bzw. zwei Personen fallen aus. Das muss ja im Team auch beschlossen werden. Wie handhabt ihr das? Wie baut ihr das von der Struktur auf oder hierarchisch? Wie laufen dann eure Entscheidungsprozesse ab?
Also ganz klar gesprochen, unsere Kliniken sind erstmal eigenständige Häuser. Bedeutet, jede Klinik hat eben, wie du schon angesprochen hast, ihren Geschäftsführer, ihre Klinikleitung, die haben ihre Teams. Auch die Kollegen dort sind erstmal wirklich bei der Anikura XY diesen Standort angestellt. Dann gibt es natürlich jetzt jemanden wie mich und auch meine Kollegen, die Deutschland, Österreich, schweizweit unterwegs sind, die eben dann sozusagen diese Geschäftsführer auch unterstützen, wenn es um solche Fragestellungen geht. Gerade hinsichtlich Teamstruktur, Teamorganisation haben wir natürlich in unserem HR-Bereich, also HR, der Human Resources, also die Personalabteilung, da haben wir einen Kollegen, einen Spezialisten, unseren HR-Manager. Und dann haben wir natürlich auch zum Beispiel jemanden, der wirklich für übergreifendes Recruitment, also das Einstellen von Kollegen, da ist. Das heißt, wir versuchen da diese Synergien zu schaffen. Es muss natürlich das Problem erstmal lokal vor Ort angegangen werden, also das Problem, die Herausforderung. Und da unterstützen wir dann, was ist denn überhaupt auch möglich? Denn auch hinsichtlich Arbeitszeiten zum Beispiel. Wir können ja jetzt nicht einfach nur sagen, der eine Kollege ist ausgefallen, na, dann arbeiten die anderen halt einfach mehr. Nee, das geht natürlich nicht. Und dann ist es aber wirklich, wenn dann so Entscheidungen getroffen werden, wie strukturiere ich etwas um oder was kann ich auch vielleicht kurzfristig machen, dann können eben die Klinikleiter, wenn sie nicht weiterkommen, das eben dann mit uns Regional Managern besprechen, also mit ihren Betreuungspersonen. Und wir schlagen dann im Prinzip die Brücken zu Personalthemen oder auch eventuell buchhalterischen Themen, Marketingthemen. Und wir versuchen da wirklich diese Komplexität, was damit einhergeht, nur weil jetzt gerade jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, hat das eben so viele Einflüsse und die versuchen wir dann eben unterstützend, nicht den Klinikleiter alleine dastehen zu lassen, sondern den wirklich zu unterstützen, da hinsichtlich verschiedenster Aspekte richtige Entscheidungen zu treffen und die Praxisklinik eben gut und für alle Beteiligten passend und hoffentlich auch erstrebenswert weiterzuführen.
Das heißt, das klingt schon sehr danach, die sind sehr selbstständig, aber sie haben noch einen Spezialisten in der Hand, weil alles im Klinikbereich entwickelt sich ja zu den Diplomen zu Fachtierärzten. Das heißt, wir haben hier spezialisierte Chirurgen, wir haben Dermatologen, wir haben wirklich klare Strukturen, die sich immer mehr herauskristallisieren. Und im Endeffekt läuft es aber trotzdem darauf hinaus, dass der Tierarzt, der Praxisleitung hat oder auch im Team, gleichzeitig Personalführung macht, gleichzeitig sich auch um die Finanzen kümmert. Und das sind ja Bereiche, die schon sehr spezialisiert sind. Also eigentlich ist das auch ein Spezialgebiet. Du machst jetzt vorhin angesprochen den MBA. Das heißt, das ist auch wieder eine Spezialisierung dafür, sich mehr mit den Zahlen auseinanderzusetzen, sich mehr mit Personal auseinanderzusetzen. Für mich klingt das so, dass es sinnvoll ist, dich als Spezialistin zur Seite zu haben, aber auf Bedarf abrufbar. Stimmt das so? Habe ich das richtig verstanden, dass du eigentlich da bist, wenn die Frage nach dir besteht, aber du halt immer versuchst, grundsätzlich ein Bild davon dir zu machen, was in den verschiedenen Praxen ist, um vielleicht auch Tipps zu geben oder die Ist-Situation etwas unter die Lupe zu nehmen, um deine Erfahrungen weiterzugeben?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut und fasst es auch ganz gut zusammen. Und ich glaube, das ist auch dieser ganz wichtige Aspekt, den die Tiermedizin bisher leider so ja eigentlich gar nicht hat. Wenn ich mir so überlege, wie du gerade angesprochen hast, der Kollege oder die Kollegin, also Entschuldigung, ich rede immer nur mit diesem einen Wort, es ist einfach einfacher. Der Kollege, der die Klinikführung oder Praxisführung hat, unabhängig davon, ob es jetzt bei Anikura, bei einer anderen Gruppe ist oder auch einfach selbstständig, der ist wirklich für alles da. Und ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt, woran wir so langsam einfach zugrunde gehen, auch als Branche. Weil die ganzen Probleme, die wir doch irgendwo sehen, wir haben uns vorher schon drüber unterhalten, viele andere Kollegen, die auch bei deinem Podcast schon waren, mit angehört. Es ist ja diese Herausforderung, wie kriege ich zum Beispiel junge Leute für den Beruf begeistert? Wie bekomme ich gute Strukturen in den Praxen hin, dass eben die Kollegen auch wirklich gerne dort weiterarbeiten? Und ich glaube, da können wir extrem viel lernen, auch aus anderen Branchen. Und ja, diese Sache, dass man sich wirklich den Spezialisten an die Seite nimmt. Ich glaube, das ist wirklich das, wovon jeder profitiert. Das sind diese Synergien, die wir jetzt im Kleinen in unserer Organisation schon schaffen, die ich aber überhaupt nicht exklusiv für eine Gruppe sehe. Das ist halt der Vorteil, den wir jetzt gerade haben, weil wir das natürlich entsprechend viel besser abbilden können. Aber das würde ich wirklich auch als den Benefit für jeden Praktiker sehen, dass er sich diese Hilfe eigentlich holen kann, wenn er denn offen und bereit dazu ist.
Ja, du hast zwei schöne Punkte gesagt gerade. Wenn er offen und bereit dazu ist, und das ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung, die dafür geschaffen werden muss, ich muss mir dessen auch bewusst sein. Also jeder, der so zwischendurch meinen Podcast hört, der weiß, dass ich sehr interessiert daran bin, an dem Unbewussten, wie wir auch geleitet werden, was wir alles tun, denken, dass wir es bewusst tun, aber im Endeffekt werden wir dann doch sehr emotional und unbewusst gesteuert. Funktioniert auch gar nicht anders. Aber ja, du hast auch angesprochen, dass unsere Branche untergeht. Also schon eine Wortwahl, die ich interessant finde. Unsere Branche geht unter. Auf der einen Seite wenn man das anschaut, ist das auf der finanziellen Ebene sicherlich gerechtfertigt zu sagen, weil gerade wenn man anschaut, wie immer wieder der Ruf nach Tarifverträgen, gerechter und ausgeglichener Bezahlung recht laut wird, da ist das nicht unbedingt einfach. Und wir sehen, dass unsere Zahlen von praktischen kurativen Tierärzten langsam aber sicher, dass die schwinden, dass also auch gerade die Landpraxen, die Großtierpraxen bereits Probleme haben, gutes Personal zu finden. Das zeigt sich inzwischen auch in den Kleintierpraxen und Kliniken, die jetzt nicht gerade an den Universitätsstandorten liegen. Die sind natürlich da immer noch mal in einer gesonderten Rolle, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, da verändert sich etwas. Das Problem ist, die Veränderung sollte ja immer auch mit aktiv betrieben werden. Also ich bin immer eher der Vertreter davon, dass man sich bewegt, dass man sich mit in diese Veränderung rein bewegt. Wenn die Branche untergeht, ich nehme das jetzt einfach nochmal, diese Wortwahl, dann hat das vielleicht ja auch etwas damit zu tun, dass die Branche sich nicht genug mit dem Markt bewegt. Kann das vielleicht auch daran liegen, du hast erwähnt, dass du Struktur mit reinbringst, dass die Strukturen, ja, dass da auch sehr viel auf die Historie Wert gelegt wird, wie das schon immer war und in dem sich verändernden Markt, dass wir da vielleicht in unserer Branche schauen müssen, dass wir uns mit verändern und vielleicht sogar Vorreiter werden?
Du das so betonst, dass ich gesagt habe, sie geht unter, habe ich jetzt ja schon richtiges schlechtes Gewissen. So sollte es natürlich nicht klingen. Es ist vielleicht manchmal dieser Denkanstoß, den wir brauchen, diesen Kick irgendwie die Veränderung auch zuzulassen. Denn was wir natürlich sehen, das ist ja das, was du auch angesprochen hast, ist, ja, wir haben einen Nachwuchsmangel. Und wir haben ihn nicht, weil wir keine Leute haben, die studieren. Definitiv nicht. Da sind genug Leute da. Ja. Man kann dann, da habe ich zum Beispiel auch schon mal mit dem Kollegen Gabrielse auf einer Veranstaltung drüber diskutiert, natürlich überlegen, wer studiert auch schon mal? Also was sind die Kriterien dafür? Damit würden wir jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen, aber das ist natürlich ein Aspekt der Sache, wo, glaube ich, die Veränderung dringend notwendig ist. Denn die Grundvoraussetzungen für ein Tiermedizinstudium sollten vielleicht nicht immer nur das 1,0er Abi sein, sondern ganz andere Aspekte, die da auch mit reinspielen. Und dann, ja, wir müssen uns auch dahingehend verändern, dass wir nicht mehr die gleichen Bedingungen haben wie früher. Es ist ein Generationenwechsel, der auch viel diskutiert wird. Den kann man wie auch immer dazu stehen. Fakt ist, er ist da und wir müssen uns dem annehmen. Und wir müssen auch schauen, dass wir als Arbeitgeber, als Branche interessant bleiben. Und da fand ich das auch ganz spannend, was Herr Börne mit dir besprochen hat. Zum Beispiel dieser Unterschied zwischen, korrigiere mich, 5,5 Milliarden Umsatz, was die ganze Tierbranche macht, versus die 1,5 Milliarden, die irgendwie die Tierärzte machen. Und ich immer wieder auch in meinem Alltag eben diese fast schon Verzweiflung der Kolleginnen habe, die, und es sind auch die Kollegen, wir müssen jetzt ja wirklich von Kolleginnen sprechen, weil wir eigentlich fast ausschließlich weiblich sind, ja, die wirklich diese Herausforderung haben, wie sollen sie denn jetzt ihren Wert verkaufen? Wie sollen sie das machen, wenn alles irgendwie immer teurer wird und sie müssen dann irgendwie dafür gerade stehen und Medizin ist auch so wenig planbar? Natürlich kann man nicht sagen, hier, wenn Sie jetzt das schöne Hundehalsband haben, dann kostet das halt so viel, weil stellen Sie sich vor, das sind halt die 5 Strasssteinchen extra, die da dort noch toller glitzern und blinken. Nein, es ist natürlich die Medizin. Es ist auch manchmal diese Sache, ich habe für mehrere 100 € Diagnostik gemacht und die einzige Antwort, die ich geben kann, ist, ich konnte das und das und das alles ausschließen. Ich weiß aber immer noch nicht, was das Tier eigentlich hat. Aber auch das bedeutet ja nicht, dass unsere Leistung in dem Moment so wenig wert ist. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und da sehe ich wirklich unsere Branche im Zugzwang, wirklich was zu tun. Denn wir haben nicht mehr viele Kollegen, die wirklich sich dahinstellen können und einfach sagen können, ich bin's, ich mache es, Und ich habe die Diskussion nicht über den Preis. Das ist leider nicht mehr so. Das ist wirklich der Blick in die Vergangenheit, ja.
Vor allem kann ich mir gut vorstellen, oder das, was ich jetzt einfach so selber gesehen habe, dass hier die Unterschiede am größten sind für die neuen Tierärztinnen, die jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht in den letzten Jahren auch erst ihre Stellen angetreten haben, die dann in Kliniken, Praxen arbeiten, wo die Besitzer mitarbeiten. Vielleicht sind es dann auch irgendwie 2 Praxisbesitzer, 3, dass das dann auch ein Konsortium ist. Die können dann gegenüber den Tierbesitzern noch relativ gut auch ihre Preise rechtfertigen, oder wird das dann halt, ich sag jetzt mal so, der Halo-Effekt, also der Heiligenschein-Effekt, der Halbgott in Weiß-Komplex relativ einfach noch genutzt. Das heißt, da wird gar nicht so viel darüber diskutiert. Die jungen Tierärztinnen haben damit aber regelmäßig, und zwar teilweise von Tag zu Tag, auch recht stressbezogene Situationen. Also das ist unglaublich anstrengend, sich jedes Mal wieder weg davon zu bewegen, von dem, was man eigentlich gerne macht, nämlich kurativ zu arbeiten und auch zu schauen, was hat das Tier und wie können wir es behandeln. Das heißt, eigentlich ist das ja auch immer so eine Detektivarbeit. Da sind ja auch einige, die sich genau darüber freuen und sagen, ich möchte gar nichts anderes machen, weil ich finde das so spannend, etwas herauszufinden. Und inzwischen haben wir viel mehr diagnostische Möglichkeiten. Aber genau wie du das gesagt hast, man kann natürlich hier jetzt nicht sagen, okay, wenn wir jetzt das gefunden haben, worum es geht, und das Ergebnis kostet jetzt insgesamt 1.000 Euro, dann wären wahrscheinlich auch einige Besitzer zufriedener, wenn man denen jetzt sagen könnte, die Renovierung ihres Badezimmers machen wir einen Kostenvoranschlag, das kostet jetzt irgendwie 3.500 Euro und dann sind sie ein bisschen unzufrieden, wenn nachher dann doch noch etwas draufkommt, weil man plötzlich festgestellt hat, oh, dann musste irgendwie vielleicht doch die Badewanne noch etwas verbessert werden oder ein neues Modell genommen werden, dann sind wir jetzt bei 4.000. Dann ist auch schon ein bisschen Unzufriedenheit da, aber wir hatten schon eine ganz gute Vorstellung, wo wir uns bewegen. Das heißt, man weiß ein bisschen, was kommt drauf. Vielleicht ist das auch etwas, diese Unvorhersehbarkeit, weil sowohl wir können als Tierärzte schwer sagen, klar, aus Erfahrung weiß man ungefähr, wo es lang geht bei den meisten Fällen, aber es gibt immer wieder auch Situationen, wo wir es nicht sagen können, wo wir sagen, wir machen jetzt alles, aber wir arbeiten mehr nach dem Ausschlusskriterium als nach einem klaren, so, wir können das in Anführungsstrichen reparieren, weil wir es eben mit Tieren arbeiten, mit organischen Lebewesen, die man nicht hundertprozentig reparieren kann, weil es einfach auch unterschiedliche Reaktionen gibt, ganz klar. Das ist halt schwierig, das fängt an bei einer Meerschweinchen- oder Kaninchen-Anästhesie, die schon manchmal interessant ist. Also ja, sehe ich als einen großen Punkt, der natürlich ungewiss ist. Wie würdest du jetzt vorschlagen, könnte man das besser übernehmen? Sollte man vielleicht die jungen Tierärztinnen hier mehr heranziehen, damit sie besser wissen, wie sie das kommunizieren können? Sollte man vielleicht von der Branche, und da spreche ich jetzt auch gerade die Kette an, weil Anikura hat natürlich auch die Möglichkeit, durch ihre größere Präsenz auch etwas zu verändern, ob vielleicht auch mal die Patientenbesitzer mit einbezogen werden sollten. Also ob vielleicht hier auch ein, in Anführungsstrichen, Marketing pro Tierarzt sinnvoll wäre.
Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den Marketing pro Tierarzt. Doch ist es ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Warum eigentlich nicht? Denn es ist ja wirklich die Herausforderung, wir müssen auch Marketing pro Tierarzt machen, auch schon alleine für unseren Nachwuchs. Denn ja, ich meine, wir beide sind jetzt auch Tiermedizinerinnen, die nicht mehr praktisch kurativ arbeiten. Ja. Das heißt, schon alleine dafür würde es sich definitiv lohnen, den Tierarztberuf nochmal in ein gutes Licht zu rücken. Deine Frage hin, brauchen wir Kommunikationstrainings? Ganz klar, ja. Und zwar, es sollte aber nicht irgendwie so, weil in diesen Diskussionen habe ich mich auch schon öfter so ein bisschen gesehen, so nach dem Motto, naja, so ein bisschen Kommunikationstraining und dann machst du ein bisschen hier und dann redest du ein bisschen da und dann ist das schon in Ordnung. Nein, das muss tiefer angesetzt werden und, glaube ich, auch wirklich im Idealfall in die Universitäten natürlich mit eingearbeitet werden. Das ist, glaube ich, was auch dahin wieder geht, wie machen wir den Beruf per se attraktiver, auch wenn wir die Universitäten vielleicht irgendwie mit ins Boot holen und da ein bisschen ist auch mehr dem jetzigen alltäglichen Bedürfnis anpassen. Was wir als Gruppe dazu beitragen können, um auch noch auf diese Frage einzugehen, haben wir natürlich die Möglichkeiten, vielleicht andere Schulungsmöglichkeiten zu bieten. Wir haben einerseits interne Möglichkeiten. Wir haben ein Graduate-Programm zum Beispiel gestartet, junge Tierärzte wirklich fit zu machen für den Beruf. Und zwar die ersten 2 Jahre bei uns sind strukturiert, fachspezifisch, dass man wirklich sagen kann, okay, man ist auch auf die Nacht- und Notdienste eingestellt. Weil das ist ja auch sowas. Ich war nach gefühlten, es hieß so, nach 6, 8 Wochen Einarbeitung machst du dann deine erste Nacht. Und wie es dann halt immer so ist, dann war mal wieder jemand schwanger und da war jemand krank. Und dann so nach 2 Wochen, ach, das kriegst du schon hin, stehst du da in der Nacht. Oh Gott, Maria und Josef. Man überlebt, den Sprung ins kalte Wasser ist auch nicht immer das Schlimmste oder hat auch seine Vorteile. Aber das zermürbt. Und das ist ja auch das, was die Leute am Ende des Tages frustriert zurücklässt. Denn genau diese Unsicherheit, auch selber nicht zu wissen, wo geht die Reise hin, nicht selber zu sagen, dein Beispiel des Badumbaus, auch wenn wir nehmen jetzt dieses schöne weiße Waschbecken und diesen schönen Wasserhahn, der so und so viel kostet. Nein, es ist dieses Aufarbeiten der Fälle und dann diese Erfahrung, die natürlich der junge Kollege nicht hat und dann der Tierbesitzer, der dann auch meint, naja, also Ihr Chef, der wüsste ja sofort, was zu tun ist. So nach dem Motto, sind Sie eigentlich überhaupt Tierarzt oder sind Sie noch Student? Das sind ja alles diese Fragen, die man konfrontiert kriegt. Und ich glaube, da kann man wirklich mit Persönlichkeitsarbeit, mit Kommunikationstrainings viel tun. Und da sind auch die Gruppen, glaube ich, für die Außenpraxen, die jetzt nicht zur Gruppe gehören, auch gut. Denn wir zum Beispiel bieten unsere Kommunikationstrainings auch offen an. Also wir schreiben die aus. Dann wollen wir ja auch, dass wir die ganze Branche unterstützen. Denn am Ende des Tages profitieren wir alle davon. Denn das Letzte, was, glaube ich, eine Gruppe und jeder Tierarzt hoffentlich da draußen möchte, ist irgendein Preisdumping oder irgendein Werben mit, ich möchte jetzt nicht sagen unlauteren Mitteln, aber einfach mit Dingen, wo man sagt, das schadet eigentlich dem ganzen System Tiermedizin. Denn Medizin ist wichtig, Medizin ist teuer. Und das muss uns bewusst sein. Und auch das müssen wir an die Tierbesitzer natürlich dann auch verkaufen können. Und das ist auch das Marketing, was du ansprichst, wo wir, glaube ich, auch wirklich ansetzen müssen, dass wir auch ein Bewusstsein dafür schaffen.
Ja, also ich sitze hier die ganze Zeit und nick mit dem Kopf. Du siehst es, die Hörerinnen sehen es nicht. Ich sehe natürlich vor allem auch diesen Aspekt von dem ein bisschen Kommunikation. Ach komm, hier ist irgendwo ein Webinar, da schicken wir mal unsere Leute hin und danach sind die schon fit, das reicht schon. Oder ach komm, ich kann mich ja mit denen unterhalten. Alleine schon die Definition von Kommunikation ist halt bei einigen sehr unterschiedlich. Da müsste man erst mal schauen, ob wir da über das Gleiche reden. Und natürlich auch hier wieder diese Struktur reinzubringen. Und ich erinnere mich da sehr gut dran. Also einer der Gründe, warum ich eigentlich diese Vet Academy, also diese Unterstützung für Tierärzte anbiete, ist, weil ich mich am Anfang wahnsinnig alleingelassen gefühlt habe. Ich habe da gestanden und man musste eigentlich um alles wieder kämpfen. Genau das, was du gesagt hast, das zermürbt. Man hat diese Unsicherheiten, man wird sogar, selbst wenn man vielleicht auch eine gute Diagnose gestellt hat, vielleicht sogar eine passendere als ja, jemand, der schon länger etabliert in der Praxis war, was wahrscheinlich auch schon dem einen oder anderen so gegangen ist, wird man dafür dann wieder angezweifelt und man zweifelt sich dann selber auch wieder an, wenn man sagt, naja gut, die müssen es ja wissen, ne? Was weiß ich schon, ich bin ja erst gerade irgendwie ein Jahr mit dabei oder weniger. Ja, und von außen kommt auch diese Zweifel, die werden immer gesät. Ja, sind Sie denn schon Tierärztin? Ja, wann kommt denn der Tierarzt? Ja, weil da halt einfach jetzt eine 27, 28-jährige Tierärztin steht und dann wird einfach davon ausgegangen, das ist jetzt die TFA. Oder wir warten jetzt darauf, so der erzähle ich jetzt gar nicht alles. Das heißt, schon alleine die Anamneseaufnahme kann bei einigen schon zum Problem werden, einfach weil da wieder diese Persönlichkeit, das Auftreten mit Körpersprache kann man da ja ganz viel machen. Und auch wie ich es dem Besitzer zeige und sage, das kann mir ja den Alltag erleichtern. Das ist ja immer das, was ich versuche klarzumachen. Wir können uns richtig viel Stress und dazu auch noch Zeit sparen, wenn man das Ganze strukturiert aufsetzt. Deswegen finde ich ja eigentlich auch gerade dieses Konzept der Ketten so gut. Ihr habt, wie in der Corporate-Welt, die ich ja auch so ein bisschen von innen heraus kenne, eben genau diesen Vorteil, durch die Größe Strukturen reinbringen zu können. Das heißt, hier auch einen professionellen Hintergrund mit reinzunehmen, Weiterbildung mit anzubieten und dass das halt nicht zwischendurch mal irgendwo mit einfließt, sondern dass das ein Konzept hat. Und das ist natürlich etwas, was in einer Praxis nicht möglich ist, da ein komplettes Konzept aufzustellen, hatten es ja schon von den Spezialisten. Aber es wird aus dem Umfeld das ja angeboten. Es gibt diese Möglichkeiten, sich dann darauf zu konzentrieren. Vielleicht müsste man den BPT, vielleicht müsste man die Kammern dann noch ein bisschen mehr heranziehen, dass sie das vielleicht auch noch mit unterstützen. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Das Interesse der Seiten der Universitäten ist da und die haben ja auch teilweise schon zumindest mal so einen Tag, der schon mit angenommen wird oder einzelne Vorlesungen. Also es passiert was und ich denke, wir werden sicherlich in 10 oder 15 Jahren auch woanders stehen. Ich versuche ja immer auch etwas ganz Konkretes zu machen. Und ich nehme jetzt mal so ein kleines Szenario, vielleicht mal so eine kleine Geschichte mal einfach raus. Nehmen wir jetzt einfach mal an, so die Emma oder die Paula, die hat jetzt so seit 4 Jahren eine eigene Kleintierpraxis und die ist jetzt, ja, spezialisiert sich selber so ein bisschen in bildgebenden Verfahren, hat so einen Fokus auf Ultraschall gelegt, arbeitet mit 2 weiteren Tierärztinnen, die halt in Teilzeit bei ihr sind. So die eine hat irgendwie, kommt 60%, die andere kommt 40%, ist noch mit der Familie ganz gut vereinbar. Und hat dann auch noch 4 TFAs und eine Auszubildende bei sich irgendwie im 2. Lehrjahr. Dann sitzen da natürlich auch noch irgendwie der Kater Oskar und der Hund Strubbel noch irgendwo mit rum vorne im Wartezimmer. Und bei den Preisen hat sie sich dann schon sehr viele Gedanken gemacht und hat sich einfach gedacht, naja gut, meinem Umfeld, dem muss ich mich schon anpassen. Also hat sich dann den umliegenden Praxen angelehnt und ist vielleicht so ein Tick teurer, weil sie gesagt hat, nein, also ich möchte ja auch irgendwie entlohnt werden. Das Problem ist bekannt, es wird nicht gut genug bezahlt. Also ich möchte diesem Problem aus dem Weg gehen. Ich mache das jetzt schon mal ein bisschen anders. Nebenher macht sie noch die Buchhaltung, hat vielleicht noch einen Steuerberater, der dann so ab und an mal hilft, so einen Euro zu sparen. Ausstehende Rechnungen leitet sie schon weiter, da holt sie sich schon Spezialisten, so ein Inkasso-Unternehmen vielleicht hat sie da beauftragt und ja, will jetzt eigentlich auch nicht unbedingt noch ein Magengeschwür riskieren und versucht so ihr Stresslevel ganz gut in den Griff zu bekommen. Ihre Gewinnmargen sind eigentlich schon in Ordnung so, aber sie fragt sich, was könnte sie jetzt noch verbessern? Was würdest du jetzt empfehlen, dass sie wirtschaftlicher, dass sie effizienter wird, dass sie ihr Business, weil es ist ja ein Unternehmen, das darf man nicht vergessen, verbessern kann.
Ja, ich glaube, du beschreibst wirklich so ein klassisches Szenario in der Tiermedizin. Ich glaube, da kann man an verschiedenen Punkten ansetzen. Was, glaube ich, das Wichtigste ist, was man sich wirklich zu Herzen nehmen sollte, ist, mach nichts nur nebenbei. Also, wenn ich so richtig höre, die Buchhaltung macht sie so nebenbei, dann ja, ausstehende Rechnungen, ja, die werden dann an Inkasso weitergeleitet, aber ja, irgendwie reicht's dann auch so. Und ja, sie hängt aber eigentlich quasi schon kurz vor Magengeschwür und so weiter. Das sind natürlich Dinge, das geht nicht mehr lange gut. Und sie wird aus dieser Stressspirale natürlich so schnell auch nicht rauskommen. Deswegen ganz ad hoc, eben mach es nicht nebenbei, überleg dir konsequent, wo siehst du auch deine eigenen Stärken? Wenn sie die einzige Vollzeit-Tierärztin ist, ist es dann denn auch wirtschaftlich so sinnvoll, dass sie ihre Zeit auch noch zusätzlich für das ganze Administrative aufbringt? Warum sollte sie sich auch unter Wert verkaufen? Bedeutet, ja, anpassen an die Preisstrukturen der umliegenden Praxen, ja, gut, okay, zu einem gewissen Grad, doch man weiß am Ende des Tages ja nie, wie der andere abrechnet oder wie auch immer. Wir haben die GOT von den einen verteufelt, von den anderen so, na Gott, schauen wir mal, wenigstens geht keiner so weit drunter. Ich glaube, so richtig ausnutzen, was sie eigentlich alles uns bieten würde, tut kaum einer. Und damit meine ich jetzt nicht, alles auf einen dreifachen Satz zu setzen, um Gottes Willen, sondern wirklich sich mal damit auch eingehend zu beschäftigen, was kann ich eigentlich wirklich alles abrechnen? Denn das oft zitierte, zwar etwas blöde Beispiel finde ich auch manchmal, so dieser Schlüsseldienst, der halt auch einfach sagt, ja, zack, bumm, ist dann halt einfach so, Pech, macht kein Tierarzt. Also wäre für mich die Überlegung, wenn sie jetzt gerade auch schon ausstehende Rechnungen hat und die muss sie ja auch irgendwie abends noch wahrscheinlich schreiben und so weiter und so fort, man sollte sich wirklich überlegen, macht es Sinn, sich da jemanden ins Haus zu holen, eine Verwaltungskraft, die wirklich auch am Anfang vielleicht erstmal mit 50%, das eigentlich mal anzufangen, weil was man wirklich weiß, ist, wenn Rechnungen nicht nachgehalten werden, wenn Rechnungen nicht korrekt geschrieben sind, da geht extrem viel verloren. Und in der Hektik im Alltag werden viele Rechnungen einfach nicht richtig geschrieben. Es wird ständig irgendwas vergessen oder einfach gestrichen, weil man so nett war oder wie auch immer. Und ich glaube, schon allein dafür jemanden zu haben, der sich explizit damit beschäftigt und dann eben auch die restliche Organisation der Praxis übernimmt. Weil diese arme Kollegin, du hast es jetzt zwar nicht erwähnt, aber wird wahrscheinlich abends auch noch die Bestellungen irgendwie gucken und hat zwar ihre TFA, die wird sich aber vielleicht auch nicht immer hundertprozentig sicher sein und so weiter und so fort. Es kommen ja so viele Themen bei dieser Kollegin noch mit auf den Punkt und von den Personalthemen mal ganz abgesehen. Damit würde ich sagen, entweder eine TFA fragen. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele TFAs, die da unglaublich viel Spaß dran hätten, sich da auch entsprechend weiterzubilden. Wir haben in der Zwischenzeit auch tolle Weiterbildungsmöglichkeiten für TFAs hinsichtlich Praxismanagement. Und wirklich zu sagen, hey, ich bleibe bei meinen favorisierten Themen. Und das ist in Ihrem Fall mit Sicherheit die Ultraschalldiagnostik. Darauf konzentriere ich mich. Und das ist das, worauf ich Spaß habe. Und dann habe ich vertrauensvolle Leute um mich rum, die es mir aufbereiten, was ich nachher entscheiden muss. Und das schaffe ich dann vielleicht wirklich in so einem, noch so einer halben Stunde am Abend, weil ich es gut aufbereite, weil ich mich auf meine Leute verlassen kann. Und dann gehen hoffentlich alle pünktlicher und zufriedener, ohne Magengeschwüre, nach Hause.
Ja, das ist natürlich der Traum. Wenig Stress, am besten nur den Positiven, den Eustress zu haben und ansonsten glücklich in der Arbeit zu sein. Ich finde das schön, du hast zwei Punkte vor allem rausgenommen, diese Wirtschaftlichkeit und Zentralisierung, die, denke ich, sind ein großer Anteil in der Form, wie man ein Unternehmen führt. Und deswegen hatte ich das gerade ja schon mal angesprochen, Tierarztpraxis oder Klinik vor allem, das sind ja einfach auch Unternehmen. Und von außen, außerhalb der tierärztlichen Welt, wird das ja auch inzwischen so wahrgenommen, weil es wird ja auch inzwischen aufgekauft oder es kommen Unternehmensberater, es kommen viele Branchenexterne auch, die erkannt haben, dass da noch ein ganz schön großes Potenzial ist, was nicht ausgeschöpft worden ist, was aber jetzt nicht von den Tierärzten ausgeschöpft wird, um wieder auf die Zahlen zurückzukommen, die ich ja halt auch schon mal mit dem Roland Börner da diskutiert hatte, sondern ja, die dann einfach von anderer Seite abgeschöpft werden. Und ich meine, das ist ja nicht gerade das, was wir uns wünschen. Ich finde, da komme ich jetzt auch wieder darauf zurück, das hattest du vorhin kurz angesprochen, wir haben ja auch den Mangel eigentlich nicht an den Studenten, also die Studierenden, die Tierärzte, die ausgebildet werden, sind da. Aber viele gehen ja gar nicht mehr in den kurativen Bereich, sondern die gehen in andere Bereiche rein. Vielleicht ist das auch eine Chance zu sagen, ich mache jetzt eine Spezialisierung auf Praxismanagement und ich übernehme das jetzt und ich mache das jetzt vielleicht unabhängiger. Und berate, wie jetzt die Kim, die das halt von der Kette aus macht, aber ich berate dann vielleicht einfach selbstständige Praxen, die eben nicht in einer Kette oder nicht in einem Konsortium arbeiten wollen, einfach genau zu den Aspekten. Und ich übernehme dort halt die Spezialisierung oder ich bilde jetzt ganz spezifisch da eben auch noch TFAs vielleicht on the job aus, die dann Ausbildung gemacht haben und ich helfe denen dann aber, da spezifischer zu werden. Ich meine, da gibt es ja auch noch viele Aspekte, die wir gar nicht in unserem Beruf komplett ausgenutzt haben, wie man trotzdem noch praktisch arbeiten kann, also in der Klinik, sondern die man nutzen kann, diese Optionen, einfach sich auch mal neu zu erfinden. Es muss ja nicht immer nur das sein, was schon mal jemand vor uns gemacht hat. Vielleicht einfach mal so ein kleiner Anreiz, jemand, der jetzt vielleicht gerade sagt, ach, kurativ, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, aber nur Mutter sein will ich auch nicht und ja, Taxifahren ist auch keine Option. Einfach mal zu schauen, was das so für andere Möglichkeiten natürlich sind. Ich finde natürlich, Weiterbildung ist ja, ich schlage ja auch wieder mein Herz dafür. Da bin ich natürlich auch immer sehr voreingenommen, da muss ich mal aufpassen, was ich dazu sage. Ich sehe manchmal auch, du hast GOT angesprochen, die Angst vor der Konkurrenz. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Ich höre das immer wieder auch von meinen Kundinnen, die dann ganz schwer überlegen, soll ich jetzt samstags schließen? Ich kann eigentlich nicht mehr. Auch abends, ich bin eigentlich ständig bei der Arbeit, auch selbst wenn ich mir Sonntag mal frei habe. Ich würde eigentlich gerne die Konsultation rausnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das erlauben kann. Dann gehen die halt zu anderen Praxen. Und wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich denen, ich behandle die jetzt, aber dann sollen die wieder zu ihrem Tierarzt zurückgehen. Ich weiß aber nicht, ob die das bei den anderen auch machen, dass die dann abtrünnig werden. Das heißt, da sind so viele Gedanken, Vielleicht wäre das wirklich auch an der Zeit, ein bisschen mehr dieses Miteinander zu entwickeln und gar nicht dieses Gefühl von Konkurrenzdenken, sondern zu sagen, gemeinsam sind wir stärker und GOT ist ja eigentlich schon eine Basis für diese Gemeinsamkeit. Vielleicht muss das mehr gestärkt werden, dass wir sagen, wir werden jetzt die Patientenbesitzer mal gemeinsam in einer Kampagne aufklären und dafür muss man auch nicht auf den BPT warten, sondern das kann man auch machen und sagen, wir machen das jetzt einfach mal mit den 5, 6 Praxen in unserem Umfeld, damit die Leute verstehen, was wir hier für eine Arbeit leisten und was dann vielleicht auch in den medizinischen Faktoren abgerechnet werden würde, wenn sie selber in der Klinik wären. Und wie wenig wir dafür teilweise abrechnen, wenn dann ihr Hund zu uns kommt. Was hältst du davon oder inwiefern wird das ja bereits bei Anikura umgesetzt?
Also ich denke, das ist immens wichtig. Also die Kommunikation, der Dialog untereinander, glaube ich, schlägt wirklich auch Brücken und hebt auch mit Vorurteilen auf. Was ich immer so ein bisschen sehe, ist, wenn wir eben diese übergreifenden Kommunikationstrainings zum Beispiel mit TFAs auch in Präsenz damals noch vor Corona gemacht haben, am Ende des Tages, oh, die haben alle die gleichen Probleme. Oh, die haben irgendwie alle so eine schnippische Frau Müller, die ständig irgendwie dasteht und die haben alle den cholerischen Herrn Schneider mit seinem Schäferhund und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Parallelen. Ich glaube, das ist wirklich das, was uns am Ende des Tages stark macht, dass wir uns zusammennehmen können, denn wenn man schon zum Beispiel einen Kreisnotdienst nimmt, ich glaube, in vielen Landkreisen oder Gebieten ist es einfach schon üblich, dass man sich zu einem Notdienst zusammentut. Ja, und ich glaube, dann ist es auch wichtig zu sagen, hey, ich mache da auch wirklich mit, weil ich brauche ja auch selber irgendwann mal meine Verschnaufpause. Ich will ja auch, dass meine Assistenztierärzte ihren wohlverdienten Feierabend haben und ihr wohlverdientes Wochenende haben, weil wir müssen uns erholen, damit wir am nächsten Tag oder nach dem Wochenende auch wieder für unsere Patienten gut da ist. Und ich glaube, wenn diese Selbstverständlichkeit da ist, dass es nicht darum geht, dass der andere dann den Kollegen oder den Besitzer abwirbt, sondern wirklich, es ist ein gemeinsam für das Tier. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich auch eine persönliche Entscheidung von dem Patientenbesitzer, zu welchem Tierarzt er am Ende des Tages gehen möchte. Ich glaube nicht, dass es davon abhängt, ob der jetzt am Notdienst mal bei dem anderen Kollegen war oder nicht. Dazu reden die in den Foren, auf ihrem Hundeplatz oder weiß Gott wo, genug über uns, Tierärzte im Allgemeinen. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Da können wir 24/7 da sein, wenn jetzt die Nachbarpraxis ihnen irgendwie besser taugt, dann werden sie da hingehen. Was können wir aber machen? Wir können den Service für unsere Patientenbesitzer einfach verbessern. Und dieser verbesserte Service funktioniert meines Erachtens nach genauso gut, ob ich jetzt ein gutes Verhältnis mit meiner Nachbarpraxis habe oder nicht. Und wahrscheinlich damit noch viel besser. Denn ich kann ruhigen Gewissens auch den Kollegen sagen, hey, gehen Sie doch rüber in die Nachbarpraxis zu Frau sowieso, die hat am Wochenende Dienst, da sind sie genauso gut aufgehoben. Wir erholen uns und sind am Montag dann wieder. In der Humanmedizin passiert ja eigentlich nichts anderes. Und trotzdem kenne ich auch wiederum die Besitzerseite. Das kriege ich in meinem eigenen privaten Freundeskreis manchmal mit, die dann sagen, nee, also ich möchte aber lieber gleich von vornherein zu dem Tierarzt gehen, der 24/7 immer da ist, weil ich möchte ja, dass er immer vom Gleichen behandelt wird. Wie soll das diese eine Person schaffen? Das funktioniert nicht. Aber jeder sagt im anderen Atemzug, boah, aber wenn also jetzt der Chirurg in der Humanklinik 24 Stunden Dienst hatte, dann möchte ich nicht mehr nach 23:30 noch bei dem auf dem Tisch liegen. Und das sind ja so Sachen, wo ich denke, da ist Aufklärungsarbeit aus der Tiermedizin raus immens wichtig. Und die schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, auch für unsere Besitzer entsprechend zu kommunizieren.
Ja, diese Gemeinsamkeit, das gemeinsam zu machen. Ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ganz oft jetzt gerade das Wort Marketing im Kopf gehabt. Wahrscheinlich liegt das auch daran. Ich habe mich in den letzten Jahren Richtung Selbstständigkeit sehr intensiv mit dem Thema Marketing befasst, weil ich da wirklich null Ahnung von hatte. Für mich war das immer dieses Waschmaschinenverkäufer, will ich nicht sein. Also habe ich auch so dieses innere Vorurteil halt sehr stark auch bei mir immer wieder gespürt. Seitdem ich mich da mehr mit beschäftigt habe und das von der psychologischen Seite betrachtet habe, habe ich da meine Meinung revidiert. Und zwar, ich habe da so einen kleinen Mix für mich rausgearbeitet, den ich auch gerne weitergebe. ist so ein bisschen meine Formel, die ich dabei rausgefunden habe, dass es ganz wichtig ist, seine eigene Persönlichkeit zu kennen, das zu wissen, was mich auszeichnet, auch wichtig übrigens bei einer Praxisübernahme, zu wissen, wie war denn der Vorbesitzer, weil alleine nur den Kundenstamm hat überhaupt nichts zu sagen, wenn derjenige vor uns ein komplett anderer Mensch mit einer anderen Persönlichkeit war, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Patientenbesitzer mir abwandern werden, weil die mit mir gar nicht klarkommen, weil die etwas anderes erwarten. Und deswegen finde ich es eigentlich umso wichtiger, gerade wenn man diesen Zusammenschluss, wenn man etwas gemeinsam macht, sich darüber klar zu sein, wer bin ich, wie funktionieren die anderen? Es gibt die Besitzer, die ja, die eierlegende Wollmilchsau haben wollen. Ganz ehrlich, will ich solche Patienten? Da ist dann die Frage, werde ich die jemals glücklich machen oder stressen die mich einfach so sehr, dass ich schon denke, die kommen rein und ich bekomme feuchte Hände? Oder kann ich vielleicht auch sagen, weißt du was, die sind vielleicht auch da spezialisierter drin oder die wollen vielleicht einen Dermatologen, natürlich überweise ich die dann halt auch dahin. Und wenn die sich dann da wohlfühlen und mit ihr und mit ihrer sehr strukturierten, ich sag jetzt mal sehr analytischen Art klarkommen, weil diese Tierärztin ist vielleicht gar nicht so empathisch. Meine Stärke ist es halt besonders empathisch zu sein. Ich kann mich sehr gut auf die Besitzer einlassen. Ich nehme halt auch gerne diese 5 oder auch 10 Minuten mehr Zeit. Ich halt dann erstmal das Tier ein bisschen herumlaufen lasse, Stress Abbau für alle Beteiligten im Raum, Mensch und Tier, dass ich einfach sage, ich arbeite anders, ich zeichne mich dadurch aus und deswegen entferne ich mich davon, vergleichbar zu sein. Jeder ist dann etwas Besonderes und man kann auch sagen, gehen Sie ruhig zu dem, ich glaube, bei dem fühlen Sie sich vielleicht besser aufgehoben als bei mir. Dass ich das ganz ehrlich sagen kann, wenn ich mich selber verstanden habe und verstanden habe, wie mein Kollege funktioniert, je besser ich den kenne, desto besser verstehe ich das auch. Ja, vielleicht teilt er das dann auch mit mir. Wäre das in meinen Augen eine schöne Kombination von Marketingstrategie mit psychologischer und tierärztlich relevanter Basis, die ich hier ausnutzen würde. Einfach mal so ein Brainstorming von mir gewesen, wo ich denke, das ist etwas, wie ich diesen Verkauf, den du immer wieder angesprochen hast, anders sehen kann. Siehst du das auch, dass das Wort alleine Verkauf oder Marketing so die Haare sich aufstellen lässt bei den Tierärzten, mit denen du arbeitest?
Definitiv. Also auch wenn es mir jetzt gerade schon etwas lockerer vielleicht über die Lippen geht, das Thema Verkauf, da bin ich voll bei dir. Auch deine Assoziation mit der Waschmaschine oder sei es der Staubsauger oder was auch immer, hat man ja sofort. Ich glaube, das ist auch das, wo wir wieder eigentlich den Bogen zurückschlagen, was ist eigentlich so wichtig, auch gerade bei unseren jungen Kollegen. Dass wir die eben darin bestärken, dass es nichts Verwerfliches ist, zu verkaufen und dass es schlussendlich aber auch nicht damit assoziiert ist, dass man denen jetzt irgendwas, weil Verkauf hat auch oft sowas mit Aufschwätzen irgendwie zu tun, sondern darum geht es ja nicht. Uns geht es ja um das Wohlbefinden unseres Patienten und da ist es eben auch so wichtig, auch klar herauszustellen, es gibt halt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht diese eine Diagnostik, die Allheilmittel bringt. Es ist der individuelle Charakter Tier und auch das individuelle Krankheitsbild, weil bisher kam mir kaum einer unter, der irgendein Lehrbuch vorher gelesen hat, bevor er beschlossen hat, krank zu werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Bogen dann schlägt, was du gemeint hast, dass man auch einen Patientenbesitzer sich zu einem gewissen Grad hin erziehen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber da wirklich so sagen, okay, er weiß aber dann auch, was er von mir erwarten kann. Und das finde ich eben genauso wichtig. Ich kann der Allgemeinpraktiker sein, definitiv. Ich finde das eine ganz, ganz, ganz wichtige Säule bei uns in der Tiermedizin, auch in der Humanmedizin, der Allgemeine, der das Big Picture hat, der einfach erstmal eine wirklich solide, grundsätzliche Anamnese macht, eine grundsätzliche Einordnung des Tieres, sich dann aber wirklich sagt, okay, bis zu dem Punkt kann ich das super und dann vertraut mir der Patientenbesitzer auch. Und wenn ich dann aber sage, was ich persönlich völlig in Ordnung finde, ich kann nicht alles wissen. Und desto weiter wir auch in der Medizin fortschreiten, es gibt ja so viel Wissen, das kann ja kein Einzelner mehr irgendwie schaffen. Und dann auch wirklich zu sagen, hey, aber ich habe da einen coolen Kollegen. Und genauso ist es ja auch, dann komme ich auch wieder darauf hin zurück, die Leute werden sich nachher eh überlegen, ob sie dein Gesicht mögen oder nicht. Da kannst du noch so nett sein, da kannst du noch so ein tolles Verkaufstraining gemacht haben, da kannst du was weiß ich was alles. Wenn sie halt irgendwie das Gefühl hat, es muss eine Schwarzhaarige sein, dann bist du als Blonde einfach schon mal raus. Fertig. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein und du kannst die Leute so auch nicht halten, egal was du tust. Und auf der anderen Seite kannst du ganz viele andere aber für dich gewinnen. Mit ganz, ganz vielen Aspekten. Und das ist fachliche Art und das ist natürlich persönliche Art. Aber ich denke, das ist einfach Medizin, Tiermedizin. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, kann man vielleicht auch den ein oder anderen Aspekt ein bisschen lockerer vielleicht auch einfach sehen. Und das, glaube ich, ist wichtig, den Jungen auch mitzugeben. Es liegt schlussendlich nicht an einem selber, wenn der jetzt total frustriert da rausgeht. Weil wer weiß, was für eine Kröte er vorher hat schlucken müssen. In dem Moment, wo er bei uns ist, keine Ahnung, vielleicht ist vorher gerade irgendwas anderes passiert, was mit dem Fall überhaupt nichts zu tun hat, aber was einfach dazu geführt hat, dass der Kerl einfach durch ist. Oder die Person, die Frau, der Besitzer. Da kannst du tun, was du willst. Das ist dann in dem Moment einfach so.
Ja, hast du auch wieder diesen Zusammenschluss von den verschiedenen Aspekten sehr schön rausgestellt, dass es nicht alleine reicht, einfach nur gut zu sein in dem, was man tut, sondern es hat immer etwas damit zu tun, sich selber gut zu verstehen, auch diese Entspanntheit zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, daran zu arbeiten, weil das kenne ich von mir selber als auch von vielen Kundinnen und von vielen Tierärztinnen, dass es oft schwer ist, dass man sehr hohe Ansprüche an sich selber hat, dass man natürlich erwartet, dass man alle irgendwie glücklich machen möchte und dass man sich vielleicht nachher fragt, was habe ich hier falsch gemacht, was könnte ich jetzt noch verbessern, wie könnte ich das jetzt noch auf ein anderes Level heben. Und dass es manchmal einfach nicht passt, schlicht und ergreifend, wie gerade angesprochen. Manchmal ist das halt einfach nicht der Besitzer, der bei mir glücklich wird, sondern der wird halt einfach beim Kollegen glücklich und der war vielleicht beim Vorbesitzer oder der ist vielleicht bei der Chefin glücklich, aber nicht bei mir. Vorteil mehrerer Tierärzte auch in der gleichen Praxis. Die haben ja auch immer so ihre Präferenzen. Ist ja auch wieder etwas, was dafür spricht. Auf jeden Fall. Du hast ein Kernthema angesprochen, Erwartungshaltung. Erwartungshaltung erfahrungsgemäß in der Kommunikation und auch in der Entwicklung von Konflikten einer der Hauptpunkte, die sehr negativ sich entwickeln können, wenn ich Erwartungshaltungen eben nicht ausspreche und wenn ich Erwartungshaltungen habe und die nicht eher entweder mit meinen Kollegen, manchmal sogar mit mir selber teile, also dass ich gegenüber mir selber auch wirklich ehrlich bin, aber auch mit meinen Kollegen und auch vielleicht mit meinem Umfeld, mit den Patientenbesitzern, um ihnen zu sagen, okay, das können Sie hier von mir erwarten. Oder das erwarte ich auch von Ihnen. Ich erwarte halt einen respektvollen Umgang. Oder jetzt vielleicht gerade immer wieder die Thematik, ich will die Maske nicht tragen oder wir kommen aber trotzdem mit der ganzen Familie, was dann die armen TFAs ausbaden dürfen.
Und ich glaube, was wir da vielleicht auch noch hinzufügen müssen, weil das klingt dann vielleicht auch wirklich so, man muss halt dann einfach klar kommunizieren. Ja, und das bedeutet aber nicht, dass das in irgendeiner Form unhöflich oder frech oder so sein wird. Also ich glaube, das müssen wir auch ganz klar auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass eine klare, bestimmte Kommunikation definitiv nichts Negatives oder Unhöfliches ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da sehe ich auch viele Junge, die dann meinen, oh, das kann ich dem ja jetzt nicht einfach so sagen. Dann ist der ja bestimmt, um Gottes Willen, der rennt dann zum Chef und sagt, ich wäre so unhöflich. Ja, vielleicht tut er das. Aber es ist wirklich ganz klar eine gute, klare Kommunikation, wenn sie neutral ist, ist eine gute Kommunikation.
Ja, da bin ich natürlich völlig deiner Meinung. Da sind wir wieder beim gleichen Verkauf. Ganz oft ist es alleine das Wort, manchmal benutzt man am besten ein anderes Wort, was noch nicht so vorbelastet ist, weil da geht dann halt immer gleich etwas im Kopf ab, weil man irgendetwas damit verbindet, was gar nicht der Realität oder ja, der Ist-Situation entspricht. Ich habe gesehen bei meinen Recherchen, dass du Golf spielst und ich finde es ja immer besonders wichtig, auch etwas für sich zu finden, was einem dabei hilft, auch abzuschalten, gerade wenn man viel Stress hat. Leider sehe ich das immer wieder, dass viele Tierärztinnen eigentlich schon so das Highlight sehen, dass sie mit ihrem Hund spazieren gehen können und das auch mal ganz in Ruhe und vielleicht sogar das Telefon nicht dabei haben. Ich finde es halt schön, egal ob das jetzt ein Hobby ist, ob man jetzt stricken geht, Gitarre spielt oder laufen, wandern, Mountainbiken, golfen, was auch immer. Ich finde das halt einen ganz wichtigen Aspekt, dass man auch abschaltet und dass man das auch bewusst lernt. Gibt es da etwas, was ihr auch unternehmt jetzt als Kette, was in die Richtung geht, dass man auch die Freizeit, oder das heißt immer so schön neudeutsch, Work-Life-Balance, unterstützt? Oder hast du vielleicht auch so einen persönlichen Tipp, um da Anreize zu schaffen?
Ja, also definitiv ist es immens wichtig. Ich glaube, das ist das, was sich wirklich jedem mitgeben will. Es ist wichtig, einen Ausgleich zu finden. Da ist es auch wichtig, das habe ich jetzt erst interessanterweise in einer Schulung innerhalb der Anikura mitgekriegt, sei egoistisch. Und zwar egoistisch mit deiner Zeit. Du kannst manchmal nicht die Welt retten, definitiv nicht an einem Tag. Das ist das, was ich mir manchmal sagen muss. Ich meine, ich versuche auch wahnsinnig viel in meine Tage reinzupacken. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass ich sage, okay, unter der Woche, vor allen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Klinik in Reutlingen bin, da bin ich dann halt einfach präsent da. Und da ist das dann halt für mich dann auch wichtig. Und dann habe ich da aber auch nichts anderes geplant. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man selber nicht mehr wie früher vielleicht in den Tag reinleben kann, sondern sich einfach auch Strukturen schaffen muss und wirklich sagen muss, okay, jetzt bin ich halt an dem Tag oder die zwei Tage bin ich jetzt in der Klinik und dann brauche ich mir erst gar nichts weiter vornehmen, weil das stresst ja dann auch noch, wenn man die Uhr ticken sieht und merkt, oh Gott, um 6 wollte ich eigentlich irgendwie los, blöd, dann muss ich vielleicht irgendjemandem Bescheid sagen, der ist dann auch wieder beleidigt. Aber eigentlich war es von vornherein klar, dass man das eigentlich nie hinkriegt. Und wieso glaubt man jede Woche wieder aufs Neue, dass man es hinkriegt? Man ist der Herr seines eigenen Kalenders. Ich glaube, das ist das, was die Anikura, zumindest uns in den Zentralfunktionen, immer so ein bisschen mit an die Hand gibt. Da kann ich jetzt erstmal nur für Leute sprechen, die wahrscheinlich in solchen Jobs sind wie ich, wo man halt wirklich sich den Tag auch entsprechend einteilen kann. Für Kliniker ist es natürlich ganz anders, weil wir haben feste Zeiten und so. Aber trotzdem ist, glaube ich, das auch das, wo man sagen muss, sei aber auch da egoistisch mit deinen Zeiten. Wir haben immer wieder in den Kliniken Leute, die einfach bis zum Umfallen da sind. Und ich höre auch von vielen Klinikleitern bei uns so in der Gruppe, und ich denke, das geht denen draußen nicht anders, ich habe so ein paar Leute, die gehen einfach nicht nach Hause. Die sind da, die haben ihre Schicht fertig und die schaffen es nicht, weil sie einerseits nicht Nein sagen können, weil sie diesen tollen Wesenszug haben, keinen im Regen stehen lassen zu wollen von den Kollegen. Das ist eine super Sache, doch pass auf, dass du selber nicht dran zugrunde gehst. Es ist auch die natürlich eigene Strukturiertheit, die man aber auch lernen kann zu einem gewissen Grad, denn der Notfall kommt. Wir sind in der Tiermedizin. Das ist definitiv so. Es wird immer wieder Zeiten geben, wo man es einfach nicht schafft, auch wenn man es sich vorgenommen hat und wenn man noch so strukturiert ist. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, aber das ist ja eigentlich nicht der jeden Tag Alltag. Und dann ist es, glaube ich, extrem gut, wenn wir anfangen, und das ist das, was natürlich uns jetzt die Gruppe, also was ich jetzt bei Anikura wirklich sagen kann, wir sind wirklich sehr daran interessiert, unsere Tierärzte stempeln, dass Arbeitszeiten eingehalten werden, dass Ablösen da sind, dass eben Schichtsysteme eingeführt werden, dass eben die Basis erst einmal da ist. Und für jeden Einzelnen dann vielleicht auch eine persönliche Entwicklung dahingehend, dass man wirklich mal sagt, man geht mal auf ein Zeitmanagement-Seminar. Man wird da bestimmt nicht 100.000 Sachen mitnehmen können, um Gottes Willen, aber es sind dann ein, zwei Dinge, die es einem vielleicht helfen. Aber auch wenn man das Gefühl hat, man kommt da selber irgendwie aus dieser Spirale nicht raus, das lieber auch mal offen anzusprechen und vielleicht auch mit dem Team, so Leute, was können wir denn tun, dass man zu seiner Führungskraft geht und sagt, okay, ich habe einfach das Problem, ich komme hier nicht raus. Ihr seht, ich habe wahrscheinlich Überstunden ohne Ende, aber ich hänge da irgendwie. Und dann kann man vielleicht in dem Team auch was erarbeiten. Wie kriegen wir es hin, dass jeder ein bisschen pünktlicher rauskommt? Und wie organisieren wir unseren Tag? Also das kann man selber und für sich, und dann muss man aber, glaube ich, auch wirklich offen sein, rauszugehen und auch mal irgendwann die Hand zu heben, weil am Ende des Tages bringt es niemandem was, weder ob es jetzt der Arbeitgeber eine Anikura-Klinik ist oder der Arbeitgeber eine freie Klinik oder eine freie Praxis ist, wenn derjenige dann sagt, ich kann nicht mehr, ich habe mich jetzt monatelang aufgearbeitet, ich muss aufhören, ich kündige oder ich bin jetzt irgendwie wochenlang krank. Dann ist es ja oft fast zu spät. Oder dann ist es eigentlich zu spät. Und da, glaube ich, möchte ich an jeden wirklich auch draußen appellieren, sich da ein bisschen auch selber zu überlegen, okay, woran liegt's? Was kann ich selber dafür tun? Was sind die Umstände, die es mir nicht ermöglichen? Und diese dann aber auch wirklich offen anzusprechen, denn nur durch diese offene Kommunikation kann dann am Ende auch was geändert werden, weil sonst läuft der Trott einfach weiter.
Ja, und Trott weiterlaufen lassen, das ist natürlich auch wieder keine Option. Ja, du hast jetzt schon ein wunderbares Potpourri der Möglichkeiten hier uns gegeben. Ich denke, darin liegt eigentlich auch die Magie. Es geht gar nicht mit einer alleinigen Methode. es wäre ja einfach zu sagen, so, du machst das. Und dann hast du plötzlich wie ja durch einen Zauberstab, durch magische Hand ein paar Stunden mehr pro Tag. Es wäre schön, wenn es diese Methode gäbe. Die würde jemand so teuer verkaufen können. Also der wäre Millionär in wenigen Tagen. Aber 24 Stunden hat halt jeder. Und es gibt halt welche, die machen halt mehr daraus. Da bleibt auch noch was über für sie. Ich habe da jetzt mal so einen grundsätzlichen Tipp. Ich finde es immer sehr wichtig, du hast ja schon angesprochen, auch in der Gegenwart zu sein, einfach achtsam zu sein mit sich selbst. Auch wenn es einem schwerfällt, Nein zu sagen, das vielleicht als ein Ziel zu setzen, damit umgehen zu lernen. Selbst Mutter Teresa hat gesagt mit ihrem Altruismus, sie würde das wahrscheinlich in der gleichen Form nicht nochmal machen. Sie hat ihr ganzes Leben auch an sich gearbeitet, wie sie halt auch Grenzen setzen kann, was ich interessant finde, also die Lichtgestalt eigentlich gerade, die man damit verbindet. Und ich finde immer das einfacher zu sagen, überleg mal, wenn jetzt eine Freundin zu dir käme und die würde dir jetzt sagen, ja, ich habe jetzt den Termin und ich wollte eigentlich jetzt da ins Fitness oder wir wollten wandern gehen. Ach komm, ich sag das jetzt wieder ab. Was würdest du ihr raten? Was würdest du ihr sagen, dass sie machen sollte, wenn du merkst, sie ist schon müde und sie möchte eigentlich auch was machen und sie hat sich schon lang genug nichts gegönnt, was schlimm genug ist? Ja, und geh doch einfach mal genauso mit dir selber um, wie du etwas einer Freundin raten würdest, weil wir haben oft die Tendenz, mit uns selber wesentlich härter ans Gericht zu gehen, als dass wir das mit anderen machen. Sogar erwischt man sich ja oft genug dabei, dass man den Kollegen sagt, jetzt geh doch mal nach Hause. Du hast jetzt schon Wochenenddienst gemacht, jetzt ist Montag schon wieder, jetzt ist irgendwie 6 Uhr, 7 Uhr, jetzt geh einfach mal. Und sich selber würde man das vielleicht gar nicht unbedingt eingestehen. Gerade solche Kollegen, wie du so erwähnt hast, die halt nicht mal nach Hause gehen wollen, weil sie halt allen gegenüber da gerecht werden sollen. Also meine Moral daraus, dieses sei egoistisch mit deiner Zeit, würde ich ergänzen. Achte wirklich auf dich selbst. Sei mindestens so freundlich mit dir, wie du es auch mit deiner besten Freundin sein würdest.
Ich glaube, das trifft es wirklich sehr, sehr gut, weil ja, auch ich bin diesbezüglich nicht perfekt und erwische mich doch durchaus öfters mal dabei, wo man sich so von außen sagen lassen muss, du arbeitest eigentlich viel zu viel. Und man denkt sich so, ja, ich weiß, aber. Und am Ende des Tages, wenn man am nächsten Tag die genau gleiche Leistung wieder abrufen will, braucht man auch Erholungszeit,
ja. Ja, wir haben alle auch einen physischen Körper und der hat auch seine Ansprüche. Und dazu gehört das Gehirn auch mit dazu. Das braucht auch mal eine Pause, auch um kreativ übrigens zu sein. Leute, wenn das Gehirn die ganze Zeit angeschaltet ist und sogar noch zu wenig Schlaf bekommt, weil es da immer noch angeschaltet in der Praxis unterwegs ist, dann hilft das auch nicht dabei, sich weiterzuentwickeln und etwas zu verdauen und auch etwas zu lernen. Also auch gehirngerecht sollte man sich halt auch ein bisschen zurücknehmen. Meine letzte Frage, ich könnte jetzt mit dir ewig weitersprechen, aber ich glaube, das ist nicht im Sinne des Podcasts. Und von daher meine letzte Frage, gibt es etwas, was du dich selber gefragt hättest, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe?
Spannende Frage. Ja, ich meine, wir haben uns jetzt wahnsinnig viel darüber unterhalten, was die Tiermedizin alles so beinhaltet. Also die Tiermedizin, die so ganz, ganz, ganz breit gefächert ist. Aber durchaus haben wir auch ihre Herausforderungen diskutiert und wirklich auch so ein bisschen die Probleme aufgezeigt, die Tiermedizin und auch gerade junge Tierärzte vielleicht haben. Und ich glaube, ich hätte noch mal sowas gefragt, so würdest du, auch wenn du jetzt raus bist aus der Tiermedizin, das Studium und die Idee Tiermedizin auch deinen Freunden, beziehungsweise bald ist man in einem Alter, wo man vielleicht sagt, den Kindern deiner Freunde oder eventuell irgendwann mal eigenen Kindern empfehlen?
Ja, möchtest du die Frage beantworten? Eine hervorragende Frage.
Und ich muss sagen, ja. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Ich habe auch schon an den Universitäten Vorträge gehalten bezüglich auch Karriereentwicklung und so weiter. Oder auch bin öfters natürlich auch gefragt worden, wie wird man das, was du bist oder so. Und was ich dann wirklich immer sagen kann, es ist ein geniales Studium. Es ist ein unglaublich hartes Studium. Ich glaube, das kann jeder sagen. Es ist nicht das Partystudium, was sich viele denken. Ja, es ist wirklich was, wo man sich ein bisschen durchbeißen muss. Was ich aber glaube, was auch für eine Persönlichkeitsentwicklung gar nicht schlecht ist. Und nachher hat man ein Potpourri an Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, auch wirklich das für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade so drin hängen. Ich hatte auch selber die Phase, wo ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich 6 Jahre studiert, ich habe Doktorarbeit geschrieben. Ich war in der Klinik und habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Mein Studium ist für die Katz. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Es bietet jetzt sich so viele Möglichkeiten mit diesem Studium Und ich glaube auch, diese zarten Pflänzchen, die jetzt gerade gesät werden, dieses Bewusstsein, was da ist für den Beruf Tierarzt, wird immer besser. Es sind Veränderungsprozesse gestartet, vielleicht ein bisschen ja auch getrieben dank der Gruppen, dass wir wirklich realisiert haben, dass wir hier was verändern müssen pro Tierarzt. Das ist, glaube ich, auch das, was mich antreibt, ist wirklich dieses, ja, ich helfe nicht mehr dem Tier direkt, aber indirekt daher, dass ich den Tierärzten helfe, besser mit ihrer Gesamtsituation umgehen zu können, gestärkt in ihren Beruf einzugehen und dadurch einfach eine bessere Tiermedizin zu ermöglichen. Deswegen ist es immer noch ein ganz, ganz toller Beruf. Wunderschön am Ende des Tages, was man alles machen kann in den verschiedensten Richtungen. Und ich glaube, deswegen würde ich definitiv sagen, ja, es ist eine gute Sache, in die Tiermedizin einzusteigen. Und ich sehe sie definitiv nicht dem Untergang geweiht, auch wenn das so, sich so angehört hat.
Da sind wir mal beruhigt.
Wir haben jetzt den Start geschafft, dass wir es wirklich zu einer Verbesserung bringen.
Ja, ich denke auch. Also es ist nach wie vor, ich finde das auch einen sehr schönen Beruf und ich merke das immer wieder, wenn ich auch mit Tieren wieder zusammen bin und ich versuche mal ein bisschen im Tierschutz was zu machen. Du hast gerade gesagt, mit über die Menschen auch den Tieren zu helfen. Da muss ich jetzt gleich an Tierärzte ohne Grenzen auch denken, weil das ist ja auch wieder genau das System, dass ich über die Tiere den Menschen auch helfe. Das heißt, wir sind auch so nah miteinander verbunden, das lässt sich eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und gerade das macht, finde ich, diesen Beruf so besonders spannend und wertvoll. Und der eine, der hat halt mehr Interesse noch ein bisschen mehr an den menschlichen Aspekten. Da würde ich jetzt uns beide mit reinsetzen. Und die anderen haben halt mehr das Interesse noch an den tierischen, an den Aspekten für die Tiere, den kurativen Anteil. Und die Ergänzung macht es ja. Kim, wie können sich denn jetzt noch Hörer, Hörerinnen mit dir verbinden, wenn sie mehr über dich erfahren möchten, über deinen Berufsweg, über deine Wahl, noch mehr vielleicht auch zu Themen erfahren möchten?
Ja, sehr gerne. Gut erreicht man mich entweder über LinkedIn. Wenn man mich da sucht, dann findet man mich auch. Und sonst kim.heintl@anikura.de. Dann könnt ihr mich auch per E-Mail erreichen.
Super, herzlichen Dank. Ich werde das alles verlinken, auch unterm Podcast. Dann braucht man nur drauf zu klicken. Das ist noch einfacher.
Perfekt, super.
Ganz, ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ansichten, für deine Beiträge. Ich denke, da kann sicherlich der ein oder andere auch was direkt in die Praxis mit reinnehmen und vielleicht sich Gedanken darüber machen. Ja, ist das jetzt ja eigentlich so wirtschaftlich? Ist das strukturiert? Kann ich da noch etwas verbessern? Kann ich mir selber ein bisschen den Stress auch nehmen? Einen guten Anstups gegeben zu haben, das hoffe ich auf jeden Fall, dass sich da etwas bewegt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke auch dir für die Einladung, für das spannende Gespräch. Ja, wie du sagtest, wir hätten noch ewig weiter diskutieren können. Vielleicht ergibt sich mal wieder die Gelegenheit. Ja. Es gibt ja noch 20.000 andere Themen, die wir diskutieren können.
Ja.
Ein schönes Wochenende. Genau, tschüss.
Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der Vet Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Person in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei. ellenpreussing.com. Teste 2 Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komm in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!